1. Mose mit Advent zu tun. Traditionell steht doch am 4. Advent Maria im Mittelpunkt.
Lesen wir den Text, dann wissen wir vielleicht mehr.
Überhaupt, ich habe eine Idee. Warum erschließen wir den Predigttext heute nicht einmal gemeinsam im Dialog?
Meinst du, das gelingt? Naja, wir können es ja mal versuchen.
Doch zuerst möchte ich auch euch alle hier im Saal und zu Hause ganz herzlich begrüßen. Ich lese den heutigen vorgesehenen Text aus 1. Mose 18, 1 bis 19 aus der Neuen Lutherbibel. Und der Herr erschien ihm im Heim Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sich sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen. Darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, wie du das gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile, Menge, drei Maß feinstes Mehl, knete und backe Brote. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht: Sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht.
Also immer diese alten Geschichten. Überhaupt, ich kann Sarah verstehen, dass sie lachte. In ihrem Alter noch ein Kind? Sag mal, Sigunde, glaubst du, dass sie wirklich so alt war? Das wäre ja dann ein Wunder. Glaubst du an Wunder?
Ja, eigentlich schon. So unwahrscheinlich ist das doch gar nicht. Neulich im Fernsehen, im Nachtcafé, war eine Frau, die hatte mit 59 Jahren ein Kind geboren. Und ich erinnere mich auch an Zeitungsberichte, da waren die Frauen sogar noch älter. Also so groß ist dann der Unterschied zu 100 doch auch wieder nicht.
Das habe ich auch gelesen. Aber diese Frauen bekamen Hormonbehandlungen und nahmen Eispenden in Anspruch. Alles, was die heutige Medizin so kann, wurde ihnen zuteil. Das alles gab es doch zu Zeiten Abrahams noch nicht. Was mich aber noch mehr stört ist, es will ja der Mensch bestimmen, ob und wann ein Kind zur Welt kommt. Das ist mir unheimlich. Am Ende gestalten die Wissenschaftler noch Designerbabys. Wo bleibt hier Gott?
Deine Befürchtungen teile ich nicht. Gott hat immer das letzte Wort. Selbst bei künstlicher Befruchtung ist es ja nicht gesagt, dass ein Baby auf die Welt kommt. Und das ist auch gut so. Gott behält die Fäden in der Hand. Aber Wunder hin oder her, mich interessiert viel mehr, warum diese Geschichte in der Bibel steht.
Das ist jetzt aber für mich ganz klar. Die Geschichte erzählt von einer Gottesbegegnung. Ich musste gleich schmunzeln, als ich sie hörte. Sie passt doch genau in Erwins Predigtreihe über die Gottesbegegnungen.
Ja, genau. Und da ist auch die Verbindung zu Maria im Neuen Testament. Lesen wir mal, was dort steht. Ich lese wieder aus der Lutherbibel, aus der Neuen. Komm doch. Und zwar lese ich aus Lukas 1, 26 bis 38, die Ankündigung der Geburt Jesu. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Manne mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
Das ist jetzt mal wieder typisch Bibel. Abraham erschienen drei Engel und Maria nur einer. Aber halt, mit den drei Engeln sollte vielleicht auf die zukünftige Dreieinigkeit Gottes hingewiesen werden.
Ja, und außerdem, die Szene spielt in der Wüste. Die drei Männer waren Beduinen. Ganz schön gefährlich, in der Wüste alleine unterwegs zu sein. Mir imponiert die Gastfreundschaft. Die war lebensnotwendig. Es ist in der Bibel nicht genau gesagt, wer diese drei waren. Waren es Engel? War es Gott? Waren es Beduinen? Ist dir das aufgefallen? Es sind drei Männer. Aber Abraham spricht so, als sei es nur einer. Er sagt: Herr, ich habe Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht vorbei.
Das war wohl ein Herr und seine beiden Knechte. Abraham sprach doch nicht mit Knechten.
Nein, so wie das erzählt wird, wusste Abraham, dass dies eine Gotteserscheinung ist. Es war ja nicht seine erste.
Was bedeutet das eigentlich, dass Gott Menschen erscheint? Sollten wir darüber nicht einmal nachdenken?
Bitte das Wandbild 1. Gute Idee. Mir fällt auf, Gott kommt unangemeldet. Auch bei Maria kam er unangemeldet. Ist das nicht heute noch genauso? Er kommt unangemeldet, wenn wir ihn brauchen. Wenn wir nicht weiter wissen, mitten hinein in den größten Stress. Denn er sieht uns Menschen so, wie wir sind und lässt uns nie aus den Augen. Das bezeugt auch der Beter des 139. Psalms, wenn er betet: Von allen Seiten umgibst du mich. Auf die Begegnung mit Gott können wir uns nicht vorbereiten. Er kommt wie ein guter Freund. Gute Freunde kommen auch unangemeldet. 2.
Und ich habe herausgefunden, Gott kommt immer verkleidet. In unseren Beispielen als Engel, ein andermal als Dornbusch, bei Noah als Regenbogen, bei Josef als Traum, als Stern bei den Weisen aus dem Morgenland und nur, um nur einige Beispiele zu nennen. Da müssen wir aber sehr aufpassen, dass wir ihn auch erkennen.
Stimmt. Es wäre doch schön, wenn er ein Schild Gott auf der Stirn tragen würde. Dann könnten wir ihn erkennen, ihn einordnen, ihn beurteilen und ihm sogar Zeugniszensuren geben.
Nein, Gott lässt sich doch nicht festlegen auf unsere Ideen und Denkmuster. Er hält sich offen und hält auch dich und mich, uns alle, offen.
Dazu habe ich bei Michael Trowitsch, einem Theologen, den ich sehr schätze, etwas Großartiges gelesen. Er schreibt: Kann man über Gott eine Meinung haben? So oder so zu ihm stehen? Ihn gelegentlich für Geist und Seele anprobieren, ob er passt? Gott und Christus sind jeder Abwägung entzogen. Sie sind keine Option, die man sich auswählt. Gott ist keine Verhandlungssache.
Und deshalb kommt er verkleidet.
Wandbild 3, bitte. Wenn Gott unangemeldet und auch noch verkleidet kommt, dann hat das immer etwas mit Zukunft zu tun und mit Verheißungen. Bei Abraham genauso wie auch bei Maria. Sarah und Maria sind in der Bibel zwei Eckpunkte der Verheißung. Sarah erfüllt die Verheißung Gottes. Sie wird zur Stammmutter Israels, dem auserwählten Volk Gottes. Maria gebiert den verheißenen Messias, den wichtigsten Menschen der Welt, den Sohn Gottes. War Mensch, war Gott, sagt Luther. Wie lange hatten Sarah und Abraham darauf gewartet, dass Gott seine Verheißung erfüllen würde? Und jetzt? Im hohen Alter noch ein Kind? Sarah lacht. Es ist ein unsicheres Lachen. Würden sie in ihrem Alter noch die Kraft haben, ein Kind großzuziehen? Sie lachte, weil sie einen kurzen Moment lang zweifelte. Doch als der Gast sie danach fragte, leugnete sie ihr Lachen. Ihr Glaube kehrt zurück, weil Gott sie ansprach. Sie begriff, Gott würde mit ihr und Abraham und dem Kinde sein. Ihm war nichts unmöglich. Wenn Gott erscheint, nimmt unser Leben eine neue Wende. Wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch viel mehr in unserem Leben. Gott traut uns Veränderungen zu oder ermutet sie uns zu. Er verspricht uns ja kein bequemes Leben. Diese Erfahrung machen wir ja gerade täglich. Manchmal fühlst du, dass Gott um dich ist und manchmal erkennst du das erst in der Rückschau. 4.
Wenn Gott erscheint, hat das immer mit Liebe zu tun. Da fällt mir ein besonders schöner Satz aus der Bibel ein. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Sarah glaubte, die Zeit der Liebe sei für sie dabei vorbei. Doch da hat sie sich gründlich geirrt, nicht nur was die körperliche Liebe anging. Aus ihren Kindern wuchs das Volk, aus dem dann später Jesus von Nazareth geboren wurde.
Da muss ich immer wieder staunen, wie Gott wirkt. Nichts ist ihm unmöglich. Fast alles kann passieren und viel mehr, als wir uns vorzustellen wagen. Sarah konnte sich nicht vorstellen, in ihrem Alter noch zu gebären. Maria konnte sich nicht vorstellen, in ihrer Jugend schon zu gebären. Jesus hat seine Jünger immer wieder auf die Kraft des Glaubens hingewiesen, dass Glaube Berge versetzen kann und Wunder wirken. Ein Wunder ist etwas jenseits unserer gewohnten Erfahrung, das wir uns selbst nicht schlüssig erklären können. Silke, du hast mich am Anfang gefragt, ob ich an Wunder glaube. Für mich ist das die falsche Frage, ob es Wunder gibt oder nicht. Geht es nicht darum, dass wir Gott vertrauen und ihm seine Liebe zu uns glauben, dass wir sein Kommen zu uns zulassen, dass wir uns von ihm öffnen lassen für seine Gegenwart, für mein Leben mit ihm, für meine Zukunft? Wenn Gott uns diesen Glauben schenkt, dann mag passieren, was will. Es wird richtig sein. Und es ist völlig egal, was andere davon halten. 5.
Das heißt aber auch, Gottes Erscheinungen krempeln unser ganzes Leben um. Sarah glaubte fest an das Ende der Liebe und die Überlegenheit des Alters. Gottes Erscheinen machte sie offen für das, was vor ihr lag. Die drei Weisen aus dem Morgenland fanden Jesus nicht in einem Palast, sondern in einem Stall, in einer Krippe liegend. Herodes hätte die Kinder nicht töten müssen. Seine Macht war niemals in Frage gestellt. Gottes Begegnungen sind Befreiungsgeschichten. Wenn er dir erscheint, schaust du der Freiheit ins Gesicht und der Liebe. Ist Gott für uns, wer soll wider uns sein?
Ich muss mich doch auf einen Gott einlassen, der so ganz anders ist, als ich ihn mir vorstelle. Nicht prachtvoll, laut und mächtig, sondern klein und bescheiden in einer Krippe liegend. Nicht streitend, sondern friedfertig. Nicht krankmachend, sondern ein Heiler. Findet ihr nicht auch, dass unser heutiger Bibeltext ganz viel mit Advent zu tun hat und mit Weihnachten? Nicht vielleicht mit Trubel und Glitzer und Überfluss. Dafür zeigt er uns, wie Gott kommt. Doch kann es sein, dass Gott gar nicht mehr zu kommen braucht? Weil er doch immer schon unter uns ist? Kann es sein, dass es für Gott weder Raum noch Zeit gibt, das, was einmal geschah, sich in Zeit und Raum ausdehnt bis zu uns hin und über uns hinaus? Dann kann die Menschwerdung Gottes in uns geschehen, damit wir frei werden zu jener liebevollen Menschlichkeit Jesu, die auch Göttlichkeit genannt werden kann. Dann werden wir zu Jesu Schwester oder Bruder und dürfen Gott Vater nennen. Dieses Vertrauen, diese Liebe, diesen Frieden, diese Freiheit, die Juden Shalom nennen, wünschen wir euch und uns. Amen.